Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Heute werde ich über einen großen freiheitlichen Denker sprechen und es wird der erste Teil meiner Beschäftigung mit ihm sein. Also, es wird zwei Podcasts, die aufeinander aufbauen, geben. Und dieser Denker, dieser Ökonom und, das muss man in seinem Fall auf jeden Fall hinzufügen, wie bei manchen anderen großen freiheitlichen Ökonomen auch, dieser große Philosoph heißt James M. Buchanan. Und er ist der Begründer der Verfassungsökonomik, Constitutional Economics, einer der Begründer der Public-Choice-Theorie. Vieles mehr, vor allem ist er aber ein großer Freiheitsdenker. Er wäre am 3. Oktober, was liegt zwischen der Erstausstrahlung des ersten Teils und des zweiten Teils dieses Podcasts, 100 Jahre alt geworden. Er ist am 3. Oktober 1919 geboren. Ich werde im ersten Teil, also heute, etwas Allgemeineres über sein Leben, seine Fragestellung sagen, seine Grundsätze, seine ökonomischen und philosophischen Grundsätze. Und im zweiten Teil, in der kommenden Woche dann, etwas mehr darüber sprechen, welche Lösungsvorschläge er gemacht hat, um Tendenzen, die die individuelle Freiheit gefährden, in Gesellschaften, in Staaten, insbesondere in Demokratien, zu bekämpfen. Man kann alles über sein Leben nachlesen, deshalb hier nur ganz kurz, vielleicht mit ein, zwei ganz wichtigen Dingen, die er erlebt hat. Er ist in einer Kleinstadt in Tennessee groß geworden, die hatte damals so 5000 Einwohner, ist ganz normal zur Schule gegangen, kam aus einem Mittelklasse-Elternhaus, war also nicht besonders besser gestellt und reich, ging zur Schule und hat dann nach eigenem Bekunden später Wirtschaft studiert, Ökonomie studiert, weil es da ein Stipendium dafür gab. Er hat immer sich auch sehr für Kultur, für Literatur und so etwas interessiert, für Malerei. In einer seiner Essaysammlungen hat er selber eine Einleitung geschrieben. Und da stellt er einen Bezug zum abstrakten Impressionismus her, bei dem, was er tut. Ich gehe darauf nicht ein, kann man wunderbar nachlesen. Aber es zeigt, dass er immer wieder versucht hat, Bezüge herzustellen, die über das engere Feld der Ökonomie hinausgingen. Das waren nicht nur kulturelle Bezüge, sondern auch natürlich philosophische, sozialwissenschaftliche Bezüge. Und das macht ihn in vieler Hinsicht einzigartig. Was ihn auch einzigartig macht, ist seine extrem präzise und trotzdem lesbare Sprache. Das ist für jeden Übersetzer schwer, das zu übertragen. Deshalb, obwohl die Übersetzungen weitgehend gelungen sind, die es im Deutschen gibt, trotzdem empfehle ich immer, man sollte das im Original lesen. Das ist auch alles inzwischen gut verfügbar. Doch gehen wir mal zurück zu seinem Leben. Knapp über 20 Jahre alt war, begann der Zweite Weltkrieg. Und er war dann Offizier im Zweiten Weltkrieg und nach eigener Aussage, und zwar bei der Navy, und nach eigener Aussage hat er dort etwas erfahren, was ihn sein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Und was er sein ganzes Leben lang abgelehnt und bekämpft hat. Und das waren Privilegien. Er hat beobachtet, dass Absolventen von Elite-Universitäten, von den großen Universitäten wie Harvard, Yale und so weiter, schneller befördert wurden, überhaupt Offiziere wurden, als andere, ohne überhaupt auf ihre Fähigkeiten zu schauen. Er selber hat an der University of Tennessee studiert, dann später weiter studiert nach dem Krieg auch in Chicago, ist dort beeinflusst worden, aber er kam von der University of Tennessee, wenn man es in drastischen Worten sagen wir von einer Provinzuni. Und er fand es ungerecht, dass nicht Leistung, Kompetenzen oder so etwas bewertet wurde, sondern in diesem Fall intellektuelle Herkunft, also Herkunft von einer großen Universität. Er betont das an vielen Stellen, in vielen Interviews auch über sein Leben, dass ihn das gestört hat. Und dass ihn das gleichzeitig bekräftigt hat in seinem grundsätzlichen Ausgangspunkt für sein ökonomisches und philosophisches Denken. Und jetzt komme ich zum ersten Punkt, der ihn eben von vielen anderen Ökonomen auch unterscheidet. Nicht von allen natürlich. Es gab viele liberale Ökonomen, die das auch so gesehen haben. Aber er war ein strikter, methodischer, methodologischer Individualist. Er sagt, letztlich zählt nichts anderes als die Wünsche, die Werte, die Pläne, die Präferenzen der Individuen. Er hat in einer etwas eigenartigen Verwendung des Begriffs jede Ökonomie, aber auch jede politische Philosophie, die der Regierung eine höhere Stellung, die der staatlichen Macht eine höhere Stellung als den Präferenzen des Einzelnen gegeben hat, als romantische Politik bezeichnet. Als eine Politik, die auf irgendetwas setzt, was nicht unmittelbar aus den Werten der Einzelnen entsteht. Das hat er immer abgelehnt. Und er hat immer gefordert, dass der Einzelne nur bewertet wird, nur nach dem, was er ist und was er will und was er tut. Und nicht nach seiner Stellung, auch nicht nach seiner Herkunft, aber auch nicht nach seiner Stellung in einem staatlichen System. Das war der erste Ausblick in sein Denken. Gehen wir nochmal zurück, ein bisschen in sein Leben. Er hat dann eine relativ typische akademische Karriere gemacht, wurde Assistenzprofessor, später Professor, war an der University of Virginia. Und dann nahm so nach und nach sein ökonomisches Denken Gestalt an. 1962 hat er mit Gordon Tullock The Calculus of Consent geschrieben. Das war ein sehr einflussreiches Buch, bis heute ein einflussreiches und lebenswertes Buch. Und später gründete er dann 1969 das Center for the Study of Public Choice, mit dem er dann mit anderen zusammen zu einem der Begründer der Public Choice Theory wurde. Und diese Theorie versucht, Politik zu entromantisieren und versucht, ganz einfache Fragen zu beantworten. Und er hat immer wieder gesagt, er versteht gar nicht, warum andere diese Fragen nicht gestellt haben, zumal sie gar nicht mal so sehr schwer zu beantworten sind, die größere Leistung. Das ist sicher auch nicht ganz richtig so, aber eine große Leistung war erstmal, diese Fragen zu stellen. Nämlich die politische Entscheidungsprozesse in Demokratien mit dem Instrumentarium der Ökonomie zu untersuchen. Mit dem Instrumentarium der ökonomischen Analyse zu untersuchen, nämlich zu gucken, wer hat hier welche Interessen. Es ist vollkommen absurd, nach Buchanan zu glauben, dass Menschen, die in staatlichen Bürokratien arbeiten, die gewählt werden, also er hat sich auch mit Bürokratietheorie befasst, aber auch mit Theorie politischer Entscheidungsprozesse und mit den Anreizen für Politiker. Also es ist völlig absurd. So glaubt er und hat er gezeigt, dass die sich irgendwie von ihren Interessen lösen. Sie müssen genauso an ihren Interessen gemessen werden. Und genauso daran gemessen werden, dass sie individuelle Präferenzen haben, die sehr stark sind und ihr Handeln letztlich beeinflussen. Und genauso ist es bei den Wählern. Und Wähler haben nicht per se langfristige Interessen. Und sie haben auch nicht per se, jedenfalls nicht vor einem aufklärerischen Prozess, Interessen, die ihre eigene Freiheit schützen. Wähler können über die Agenten, dann gibt es noch das ganze Agentenproblem dazu, also über Politiker und Bürokraten durchaus Entscheidungen unterstützen und treffen, die langfristig ihre eigene Position und ihre eigene Fähigkeit, ihre Pläne umzusetzen, verschlechtern. Das war etwas sehr Interessantes, was er immer wieder gezeigt hat. Zustimmung zur politischen Entscheidung, Unterstützung für politische Entscheidungen, bestimmte politische Entscheidungen ist oft nicht im langfristigen Interesse der Menschen und zerstört ihre eigene Freiheit. Er hat Zeit seines Lebens beobachtet und das auch immer wieder analysiert, wie das amerikanische politische System, auf das er sich natürlich konzentriert hat, aber auch viele andere politische Systeme immer weiter vom Ideal einer freiheitlichen Verfassung abrückten, wie sozusagen die amerikanische Verfassungsordnung sich immer mehr von ihren ursprünglichen Zielen, von den Gedanken, Ideen und Werten der amerikanischen Gründungsväter entfernt hatten. Das hat er für eine große Gefahr gehalten. Und er hat die Aufgabe eines Ökonomen und eines Sozialphilosophen in zweierlei Dingen gesehen. Und das ist auch interessant, wenn man es mit dem vergleicht, was heute sehr oft an ökonomischer Analyse einfach nur geboten wurde. Er hat gesagt, erstens müssen wir versuchen, mit dem Instrumentarium der Ökonomie die Prozesse zu verstehen, die da ablaufen. Warum wird die Staatsverschuldung immer größer? Warum wird die staatliche Umverteilung im Wohlfahrtsstaat immer größer? Viele solcher Fragen, obwohl das langfristig nicht im Interesse der Menschen ist, obwohl das langfristig ihre Eigentumsrechte und überhaupt die Eigentumsordnung zerstört. Und warum ist das passiert über 200 Jahre in der amerikanischen Geschichte? Warum gibt es diese Entfernung von verfassungsmäßigen Grundsätzen? Das ist die eine Frage, ganz grundsätzlich, die er analysieren wollte. Und die zweite Frage ist normativ. Wie könnte, zumindest teilweise normativ, wie könnte eine politische Ordnung rekonstruiert werden und geschaffen werden, in der die Freiheitsrechte des Individuums geschützt sind durch die Politik, geschützt sind durch staatliches Handeln, durch ein stark heruntergeschraubtes staatliches Handeln. Aber Buchanan war pragmatisch und realistisch. Er glaubte nicht, dass das ganz geht und er glaubte, das zurückzuschrauben. Er hat auch Gründe dafür, dass ein Gemeinwesen ohne staatliche Macht nicht funktioniert. Die muss man nicht teilen. Darauf gehe ich dann in der zweiten Ausgabe auch ein. Aber er hat also geglaubt, Ökonomen müssen immer auch die Wirkungsmechanismen von Idealen oder an einem Ideal ausgerichteten konstitutionellen System vertreten, darstellen und für sie werben. In dieser Richtung war er ein bisschen sogar ein utopischer Denker, denn er hat versucht, in idealer Weise einen Verfassungsvertrag zu entwickeln, ob bestimmte Regeln, die Teile eines Verfassungsvertrags sein müssen, genauso wie er Regeln rekonstruiert hat, die eigentlich in der Intention der freiheitlichen Verfassungsväter lagen. Das war ein Ziel. Und das Faszi sein Ziel. Und das Faszinierende daran ist, wenn man es vergleicht mit anderen ökonomischen Analysen, mit anderen großen Ökonomen, die sagen, es geht darum, Ressourcen richtig zuzuordnen, mit knappen Ressourcen umzugehen und so etwas. Buchanan hat diese Selbstbeschreibung der Ökonomie nicht geteilt. Er hat eine normative Grundlage gehabt, und zwar Verfassungsökonomen, Public-Choice-Ökonomen müssen den Menschen das intellektuelle Rüstzeug dafür geben, dass sie ihre Freiheit verteidigen können. Dass sie also eine Ordnung schaffen und befürworten, die ihre individuelle Freiheit so weit wie es nur geht schützt. Und er glaubte, dass Ökonomen analysieren müssen, wie Menschen ihren eigenen Zielen nachgehen. Solche Kategorien wie den Gesamtnutzen, irgendwelche generierten Kategorien, die hielt er für gefährlich. Und zwar sowohl aus methodologischen Gründen als auch aus zutiefst moralischen Gründen. Er sagt, das ist quasi kantisch, dass Menschen an Kant anlehnen, dass Menschen niemals Instrumente eines größeren Gebildes sein sollte. Er hielt es für eine außerordentlich gefährliche Politik zu glauben, dass Menschen sich unterordnen müssten unter die Ziele anderer. Natürlich, das hat er selber gesehen und viel dazu gearbeitet, wirft das zahlreiche Probleme auf. Nämlich, dass die Ziele der Menschen sind außerordentlich unterschiedlich und einander widersprechend. Die Position in den vielfältigen Verhandlungsprozessen, in den vielfältigen Austauschprozessen der einzelnen Menschen ist sehr unterschiedlich. Doch er hat eine Erkenntnis sehr stark vertreten, dass private Verträge, also von zwei Personen geschlossene Abkommen, an die sich dann beide halten, der beste Weg sind, Konflikte zu vermeiden. Konflikte entstehen vor allem in kollektiven Entscheidungsprozessen, nicht in individuellen Aushandlungsprozessen. Deshalb sollten Gesellschaften weitgehend auf der Basis individueller Aushandlungsprozesse, also privatvertraglich, funktionieren. Das ist eine seiner Grundthesen, die sich durch alle Bücher zieht. Dabei kann man erkennen, er hat sich viel mit Anarchismus beschäftigt, dass der Weg zumindest dann zum Ende seines Lebens hin immer stärker dahin führte, wirklich in der idealen Vertragskonstruktion, die er vorgeschlagen hat, die Rolle des Staates immer weiter zurückzudrängen. Selber hat er sich immer wieder über Jahrzehnte als philosophischer Anarchist bezeichnet. Er sagt, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, Menschen dem Willen anderer unterzuordnen, außer durch freiwillige Verträge für einen bestimmten Zeitraum. Aber es gibt keinen Grund. Und all das, was Politiker und andere Interessierte da erfinden und natürlich auch genug Ökonomen, das trägt nicht vor dem Hintergrund der individuellen Freiheit. Das sind alles nicht zu rechtfertigende Eingriffe in die individuelle Freiheit. Also große Ziele, die alle gemeinsam erreichen wollen, sollen. Es kann kein Argument für staatliche Politik sein, das kann ein Argument für jede Art von privater Vereinigung sein. Aber Menschen sollten sich nicht unterordnen müssen. Es gibt kein philosophisch tragfähiges Argument dafür. Trotzdem war er im ökonomischen und sozialphilosophischen Sinn dann kein Anarchist. Er glaubte also, dass erstens eine staatliche Macht wahrscheinlich unabwendbar ist, auch Zwang unabwendbar ist, aber dass sie die Zustimmung benötigt der Einzelnen und dass sie eine strikte verfassungsmäßige Ausrichtung braucht. Das ist ein sehr interessantes Thema, über das ich schon viele Theoretiker seit Jahrhunderten Gedanken machen, ist die Frage danach, was eigentlich ein Verfassungsvertrag ist und ob die Zustimmung einstimmig sein muss. Man kann dann irgendwelche Konstrukte finden, zu sagen, naja, wenn die Leute nur alles gewusst hätten, dann hätten sie auch zugestimmt und sowas. All diese Denkmuster gibt es. Buchanan hat zumindest erstmal theoretisch an einer strikten Einstimmigkeit festgehalten. Das ist interessant. Es sind keine Regeln zu legitimieren, denen nicht alle zugestimmt haben. Er wusste selber, dass das weder faktisch möglich noch faktisch möglich ist, noch dass es in einem engeren Sinne realisierbar ist, in aktuellen Gesellschaften und auch überhaupt sonst. Das wusste er, damit ist er umgegangen, aber methodologisch und moralisch ist das Einstimmigkeitsprinzip unmittelbar erfordert. Es kann niemand gegen seinen Willen Mechanismen unterworfen werden, der Umverteilung und so etwas alles. Und daran hat er auch immer festgehalten und das versucht in seinen Schriften umzusetzen. Hat aber trotzdem natürlich Gesellschaften politische und ökonomische Strukturen untersucht, in denen diese strikte Einstimmigkeit ganz offensichtlich nicht gegeben war. Er hat auch geglaubt, dass und gezeigt, dass Gesellschaften und Gesellschaftsverträge graduellen Veränderungen unterworfen sind, zum Schlechten, wie er das gesehen hat, zum Beispiel über große Teile der amerikanischen Geschichte und der Geschichte in vielen anderen Ländern, die Verfassungen haben, aber dass auch positive Veränderungen möglich sind. Die wären nicht zu einer perfekten Umsetzung einer freiheitlichen Ordnung führen, aber sie sind möglich. Dazu ist es notwendig, das Bewusstsein, die Intention und die Pläne der Menschen zu beeinflussen, ihre Präferenzen zu beeinflussen. Denn letztlich können nur die Menschen in Übereinstimmung miteinander die Regeln des Spiels ändern. Damit sind wir beim letzten Punkt für heute. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt, dass leider da Buchanan zwar vielen bekannt ist, aber sein Einfluss leider viel zu gering ist auf politische und ökonomische Debatten heute. Und dabei geht es um eine ganz wichtige Unterscheidung, die er gemacht hat, nämlich die Unterscheidung zwischen den Regeln des Spiels und den Zügen oder den Aktionen im Spiel. Er sagte wesentlich, die Verfassungsökonomik, die er betrieben hat, soll sich mit den Regeln bestimmen. Und Ökonomen wären auch gut damit beraten, so sagte er, sich mit den Regeln des Spiels, mit den Regeln der Marktprozesse und nicht mit kurzfristigen Gewinnen oder Verlusten im Spiel zu befassen. Es geht nicht so sehr darum, ob eine Verfassungsregel zum Beispiel das Bruttosozialprodukt steigert oder ob es kurzfristig ein richtiger Zug ist, irgendetwas zu tun, sondern es geht darum, ob die Regeln geeignet sind, individuelle Freiheit zu schützen. Ob die Regeln dazu geeignet sind, und der war ein sehr strikter Anhänger des Befolgens von Regelungen, auch wenn kurzfristig etwas dagegen sprach, darum war er für diese Unterscheidung. Also solche Ideen, wir setzen uns mal schnell über Verträge, über Verfassungen hinweg, bloß weil es für eine gute Sache ist. Sagen wir es ganz abstrakt so. Das war ihm zutiefst fremd. Er sagt, man muss zuerst die Regeln ändern, wenn das denn sinnvoll ist. Er glaubte durchaus, dass es sinnvolle Regeln gäbe. Er ist übrigens einer der Verfechter der Schuldenbremse und derartiger Regeln gewesen, weil Staatsverschuldung ein Thema war, was ihn immer wieder befasst hat. Aber diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Und wenn wir heute über Politik reden, reden wir ganz oft darüber, naja, das ist jetzt richtig, deshalb machen wir das. Und wir schauen nicht danach, oder viele Politiker schauen nicht danach, ich versuche immerhin ja wenigstens ab und zu danach zu schauen, und viele andere auch, aber Politiker schauen nicht danach, sind denn diese Regeln vernünftig, die Verfassungsregeln, sind Prinzipien bei meiner politischen Entscheidung, mit der ich mir politische Unterstützung für die nächsten Jahre oder für die nächsten Wahlen kaufe, diese Prinzipien da weiter geschützt oder verstoße ich gegen grundlegende Prinzipien, wie zum Beispiel den Schutz des individuellen Eigentums? Verwende ich Ressourcen, die den Menschen über Steuern weggenommen werden, für auch nur halbwegs vernünftige Ziele, für Ziele, die langfristig Nutzen diesen Menschen versprechen, nicht meiner Wiederwahl. Und natürlich haben Politiker dazu ganz bestimmte Positionen und Beamte auch, Angehörige von Bürokraten, von Bürokratien, Entschuldigung auch. Aber Individuen, die Menschen als Träger einer Verfassung, als Träger der Regeln, sollten sich Gedanken machen, ob diese Regeln langfristig dazu dienen, dass sie frei ihren Plänen, ihren Wünschen, ihren Präferenzen nachgehen können. Nun kann man, und das zu Recht, einwenden, naja, viele Menschen wollen das vielleicht inzwischen schon gar nicht mehr, und das hat Buchanan auch beobachtet. Und wählen deshalb die Unfreiheit, wählen deshalb Politiker wählen deshalb eine Politik, die ihnen Verantwortung abnimmt. Und inzwischen wird das ja sogar ganz offen gesagt, so, dass Politiker den Individuen die Verantwortung wegnehmen wollen. Und sich nur umzuschauen ein bisschen. Buchanans Idee war, oder seine Idee von der Verantwortung des Ökonomen war, den Menschen zumindest die Folgen zu zeigen. Die Folgen zu zeigen von diesen Verfassungsentwicklungen, von diesen Entwicklungen in der Interpretation der Verfassung und Möglichkeiten aufzuzeigen, dass man mit anderen Regeln anders leben kann, nämlich freier. Für ihn war das gut oder das wesentliche Ziel, dass Ökonomen zu verfolgen hatten, Menschen zu zeigen, was ihre Handlungen für Konsequenzen haben. Nicht nach Nutzenmaximierung oder so etwas für eines größeren Kollektivs zu streben. Das ist das Faszinierende bis heute, wenn man ihn liest. Es geht immer darum, den Menschen zu zeigen, wenn ihr so und so über die Regeln entscheidet, nicht innerhalb der Regeln, das war nicht so entscheidend, sondern wenn ihr solche Regeln euch gebt oder sie so interpretiert und sie so auslegt oder ihren Verstoß hinnimmt, dann wird das langfristig für eure Freiheit, für ihre Entscheidung, für eure Entscheidungsmöglichkeiten folgende Wirkungen haben. Und ihr habt Alternativen. Das ist das Nächste, was er gesagt hat. Ihr habt Alternativen. Ihr könnt euch andere Regeln geben der ganzen Gesellschaft. Zum Beispiel eine Schuldenbremse. Andere Regeln, die die Mittelverfügung für Politiker und für andere Interessenten einschränken, die Kraft von Lobbygruppen einschränken. Das ist auch ein Thema. Er wird zwar fälschlicherweise, findet man auch in Wikipedia, sozusagen geradezu als Lobbyist des Großkapitals oder so angesehen oder bestimmter Gruppen. Das ist grober Unfug. Er hat wichtigste theoretische Beiträge dazu geleistet, um die Macht und die Einflussmöglichkeiten von Lobbygruppen einzuschränken. Also er war ein Ökonom, wo das, was maximiert werden soll, er wollte auch etwas maximieren, aber das war die Freiheit, die individuelle Freiheit. Dazu wollte er den Menschen Rüstzeug geben und wollte er die gesellschaftliche Entwicklungen beobachten, um zu erkennen, wie Freiheit zerstört wird und wie Freiheit auch wieder gewonnen werden kann. Und das macht neben vielen anderen Sachen, neben auch der wirklich bei allen technischen Details, die er diskutiert, neben seinem Stil, der neben diesen technischen Details wirklich brillant ist, hat er auch englische Literatur studiert zuerst übrigens, hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, macht es das so faszinierend, dass da ein Ökonom ist, dem es nicht darum geht, ob das Bruttosozialprodukt um 0,1% steigt oder der Gini-Koeffizient sinkt oder steigt oder sonst etwas, sondern der danach sucht, nach Wegen sucht, Freiheit zu verteidigen und zu erreichen. Und wie diese Vorschläge konkret sind, was er da diskutiert hat, was er da analysiert hat, dazu komme ich in Folge 2, die wird dann ausgestrahlt kurz. Erstmals ausgestrahlt kurz nach seinem 100. Geburtstag. Und ich freue mich jetzt schon, wenn Sie zuhören. Freue mich auch, wenn das etwas Ihr Interesse geweckt hat, was ich heute erzählt habe. Ich werde noch ein paar Literaturtipps auf meinem Twitter-Account dann dazu posten. Unter anderem mache ich zum Schluss doch gleich noch ein bisschen Werbung. Ein James Buchanan Brevier vom NZZ Verlag, das heißt Regeln für eine freie Gesellschaft und ist von Steffen Hendrich und mir herausgegeben worden. Da finden sich einige wichtige Zitate, auch eine Kurzdarstellung seines Lebens, eine Würdigung und so etwas drin. Kann man noch kaufen. Ich poste auch den Link dazu. Und bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie alle mir wieder zuhören beim zweiten Teil meiner Würdigung von James M. Buchanan. Und tschüss.